Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Bis 2060 werden evangelische und katholische Kirche auf die Hälfte ihrer Mitglieder geschrumpft sein. So stand es in einer Studie zu lesen, die unter dem Titel Projektion 2060 an der Uni Freiburg erstellt wurde. Darin waren allerdings die neuesten Austrittszahlen noch nicht berücksichtigt. 280.000 Menschen verließen 2021 die evangelische Kirche und knapp 360.000 die katholische. Angesichts solcher Höchstwerte und angesichts niedriger Taufzahlen könnte es mit der Halbierung sogar schneller gehen. Das bedeutet etwas für die Kirchen, von der Spitze bis zur Basis. Es bedeutet auch etwas für die Gesellschaft, wenn erstmals große Institutionen kleiner werden. Amina See ist Professor für Soziologie an der Universität München und mit ihm möchte ich über diese Entwicklung sprechen. Er ist jetzt in München am Telefon. Guten Morgen, Herr Nassee.
Guten Morgen, Frau Florin.
Ja, die üblichen Verdächtigen, um diese Entwicklung zu erklären, das sind Pluralisierung, Individualisierung, Säkularisierung. Machen Sie es bitte etwas komplizierter als so üblich.
Genau, das sind in der Tat die üblichen verdächtigen Erklärungen, die durchaus etwas auch mit, sagen wir mal, theoriepolitischen Fragen in der Religionssoziologie zu tun haben. Also viele wehren sich dagegen, von Säkularisierung zu sprechen, weil die Welt doch voller Kirchen sei und die Menschen nach wie vor religiöse Bedürfnisse haben. Individualisierung würde ja eigentlich bedeuten, dass man aus den Kirchen rausgeht, aber trotzdem individualisiert, nach eigener Fasson, wenn man so will, religiös selig werden kann. Die Dinge sind etwas kompliziert. Vielleicht kann man ja ganz andersrum beginnen und sagen, immerhin sind in Westdeutschland, wenn wir jetzt mal nur diesen kleinen kirchlichen Raum der Welt nehmen, ungefähr 60 Prozent der Menschen immer noch Mitglied einer der beiden großen Kirchen. Das ist ja eigentlich eine ganze Menge, wenn man das parallelisiert mit anderen Zahlenentwicklungen in den letzten Jahrzehnten, würde man sagen, das ist fast parallel zu den Wählerraten der beiden großen Parteien Union und SPD, die auch mal 90% gemeinsam in Bundestagswahlen bekommen haben. Und jetzt unter der Hälfte sind, also sozusagen unter der Rate der Kirchen, wenn man da 60% nimmt. Also man müsste sich eher wundern, warum es trotzdem immer noch so eine starke Mitgliedschaft gibt. Und wahrscheinlich hängt das viel weniger mit Bekenntnisfragen oder Inhalten zusammen, als mit einer gesellschaftlichen Praxis.
Aber es ist natürlich dennoch so, ich habe ja gerade die Austrittszahlen genannt, ja, dass die auf einem Höchstwert liegen und dass man sagen muss, das ist ja nun eine Entwicklung, über die man auch sprechen muss. Also nicht nur über das Bleiben, sondern auch über das Gehen.
Ja, natürlich muss man darüber sprechen und manche Gründe liegen auf der Hand. Also einer der Gründe für die, sagen wir mal, kontinuierliche Abnahme der Zahlen ist sicherlich, dass die generationelle Weitergabe unterbrochen wird. Also früher ist man in die Kirche gegangen oder sagen wir mal Mitglied der Kirche geworden, weil man als kleines Kind getauft worden ist und man Praktiken erfahren hat, dass man drin war. Selbst die Kritiker der Kirche waren innerhalb der Kirche und ich kenne das selber als sozusagen ein Katholik, der gewissermaßen so in die Kirche hineingekommen ist, wie selbstverständlich. Das ist unterbrochen, hängt natürlich damit zusammen, dass immer weniger Eltern dann auch kirchliche Praxis kennen. Und es gibt natürlich einige aktuelle Entwicklungen, die man ganz klar beobachten muss. Also natürlich hängt das in der katholischen Kirche auch mit den Missbrauchsfragen zusammen. Und natürlich hängt das in der evangelischen Kirche auch damit zusammen, dass es dort durchaus Identitätsfragen gibt, sehr starke politisch konnotierte Identitätsfragen, wofür die Kirche eigentlich steht. Insofern sind diese aktuellen Austrittszahlen sicherlich auch aktuell zu sehen, aber sie passen schon in einen Trend. Womöglich sollte man auch die ökonomischen Fragen nicht unterschätzen, die Kirchensteuer nämlich.
Ja, diese Austrittszahlen, die werden von Bischöfen eher routiniert kommentiert. Man zeigt sich erschüttert und spricht von schmerzlichen Zahlen, aber das sind natürlich so floskelhafte Wendungen. Ist diese Routine eigentlich tödlich oder lebenserhaltend?
Beides. Also Routinen sind immer lebenserhaltend. Also der Soziologe würde ja immer sagen, das Interessante an Organisationen ist, dass sie träger sind als ihre Umwelt und dass das auch ihre Überlebensgarantie ist. Also es werden nicht alle Entwicklungen, die außerhalb stattfinden, 1:1 intern abgebildet. Aber das kann natürlich irgendwann umschlagen in eine Art von Indifferenz und sozusagen mangelnde Passung in eine Umwelt, die sich dann womöglich für diese Fragen gar nicht mehr interessiert. Und an dem Punkt sind wir womöglich, dass diese Passung womöglich womöglich tatsächlich auf der Kippe steht. Dass Bischöfe so reagieren, ist ja durchaus ein Muster, das wir von Bischöfen schon etwas länger kennen. Und das ist durchaus auch etwas, was mit dem Amt selber zu tun hat. Also da gibt es bei den beiden Konfessionen durchaus Unterschiede, aber das sind natürlich die Leute, die Kontinuität herstellen müssen. Ich meine, wir sind ja in einer Situation, in der wir seit Jahrzehnten diskutieren, dass die Kirchen sich eigentlich an den Zeitgeist, ist vielleicht der falsche Begriff, aber an moderne Praktiken anschließen sollten. Das ist zum Teil sehr erfolgreich. Zum Teil ist es aber auch so, dass dann Identitätsfragen ganz neu gestellt werden müssen, nämlich der Kirche selbst. Und in dieser Gemengelage ist es wahrscheinlich schwer, ein Management zu betreiben, sozusagen Kontinuität und Diskontinuität zusammen zu denken. Nehmen Sie das um Gottes Willen nicht als eine Entschuldigung für womöglich eine, wenn ich das so böse sagen darf, etwas bräsige Form, das zu kommentieren. Das kennen wir schon alles und wir werden daran auch nicht untergehen. Wir sind immerhin zumindest in dem einen Fall 2000 Jahre alt.
Eine Art, diese Identitätsfrage zu beantworten, ist die Behauptung, die Kirchen müssten sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Sie sollten weniger über Politik sprechen, auch nicht immer nur auf das soziale Engagement verweisen, sondern mehr über den Glauben. Ist das eigentlich das Kerngeschäft der Kirchen, über den Glauben nachzudenken, zu sprechen, ihn zu bekennen?
Also auch hier muss ich wieder sagen, ja und nein. Also man kann natürlich keine Kirchen haben, ohne dass man über Glauben spricht und ohne dass man auch über Glaubensstandards spricht. Aber der Glaube ist ja kein Abstraktum. Vielleicht ist das auch eine der womöglich sehr bürgerlichen Ideen dessen, was Religion heißen kann, nämlich dass es um eine intellektuelle Frage handelt, wie der Glaube eigentlich aussieht und ob man ihn intensiv betreibt oder weniger intensiv betreibt. Glaubenspraxis ist etwas anderes. Also Glaubenspraxis besteht zum größten Teil darin, dass so etwas wie Bindungen an Organisationen da sind, also hier an Kirchenorganisationen. Ich glaube auch übrigens nicht, dass das Glaubenserleben der Menschen in früheren Zeiten unbedingt stärker war, als das jetzt der Fall ist, aber es war zumindest die Selbstverständlichkeit, innerhalb eines Raumes sich zu bewegen, in dem man ja Glaubenskommunikation ermöglicht hat, sich aufzuhalten. Ich sage ausdrücklich Glaubenskommunikation. Die Kirche hat ja relativ wenig Zugriff auf das unmittelbare Glaubenserleben der Menschen. Man müsste sagen, immer weniger. So könnte man übrigens Säkularisierung definieren, dass die Kirche nicht mehr so stark in die Lebenspraxis der Menschen einwirken kann. Und wenn man also im apostolischen Glaubensbekenntnis etwas hört von Judicare vivos et mortuos, also zu richten die Lebenden und die Toten, dann ist das womöglich so weit weg von der auch Glaubenspraxis der Menschen in der heutigen Zeit, dass man gar nicht genau sagen kann, ob es die Glaubensintensität ist oder nicht. Was immer weniger der Fall ist, dass man sich an die Rituale der Kirche der Kirchen in der Art und Weise hält, dass die nicht in Frage gestellt werden. Insofern ist es auch außerordentlich schwierig, Glaubensintensität empirisch zu messen. Man kann fragen, glauben Sie an Gott? Und dann sagen immer noch in Westdeutschland zumindest über 60% der Menschen, ja, irgendwie schon, aber eben irgendwie schon. Also nicht nach dem apostolischen Glaubensbekenntnis, sicher und womöglich auch nicht an einen personalen Gott oder womöglich in Kombination mit Dingen, die mit dem Christentum gar nicht vereinbar sind, wenn man an Wiedergeburtslehren oder ähnliches denkt. Und dann stellt man fest, dass diese Frage womöglich daran vorbeigeht, ob die Kirchen weiterarbeiten können oder nicht. Also das Katholische war ja womöglich mal davon geprägt, dass man gar nicht so viel, wie soll man sagen, intellektuelle Glaubensformen braucht, sondern dass die Praxis stärker ist. Das Protestantische war sich ja eher daran orientiert, die richtigen Dinge zu sagen, also in der Glaubenskommunikation anschlussfähiger zu sein. Beide Formen werden heute mit Nein-Stellungnahmen belegt. Und übrigens gilt das für viele andere Formen in der Gesellschaft auch. Parteienmitgliedschaften, Mitgliedschaft in anderen weltanschauungsorientierten Geschichten. Also die Nein-Stellungnahme ist heute sehr leicht zu kriegen. Früher war sie riskant.
Der Blogger Philipp Greifenstein vom Online-Magazin Die Eule hat gestern einen Beitrag veröffentlicht, in dem er von Baerbock-ChristInnen spricht. Und er meint damit, glaube ich, genau das, was Sie vorhin auch beschrieben haben. Er spielt eben an auf die Außenministerin, die sich als nicht ganz gläubig bezeichnet hat, aber weiterhin Mitglied der evangelischen Kirche bleibt, weil sie Gemeinschaft wichtig findet und auch das Wertefundament. Also bleiben Kirchenmitglied, obwohl man nicht ganz gläubig ist. Ist das ein Zukunftsmodell oder könnte das für die Kirchen ein intelligenter Ansatz sein, zu sagen, ist auch gar nicht schlimm, wenn man nicht alles glaubt oder vielleicht sogar gar nichts von dem glaubt, was man glauben soll, wenn andere Aspekte in den Vordergrund treten.
Also nicht ganz gläubig ist natürlich eine wundervolle Form der Häresie, ne? Das muss man tatsächlich sagen, die nach beiden Seiten offen ist. Aber also was hier Baerbock-Christentum genannt wird, und damit tut man also Annalena Baerbock auch sozusagen gar nichts Negatives, das ist tatsächlich sehr, 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 wie soll ich sagen, verbreitet. Ja, also zum Beispiel davon zu sprechen, dass man dort ein Wertefundament nennt und Gemeinschaft erlebt. Also interessanterweise ist es ja in den Kirchen tatsächlich derzeit so, dass es mit dem Wertefundament vergleichsweise schwierig ist. Also viele begründen ganz unterschiedliche Werte mit den gleichen religiösen Chiffren. Denken Sie an die großen Konfliktthemen wie Familienformen, Homosexualität, aber das geht bis zur Frage, ist das Risiko, Atomkraftwerke zu betreiben, eigentlich angemessen oder nicht, aus religiöser Perspektive, was immer das dann heißt. Also das ist natürlich einerseits so, dass sich das anpasst an eine Gesellschaft, in der man, naja, so ein bisschen über so ein Wertefundament nachdenken kann und es gar nicht so stark auffällt, dass der Rest der Gesellschaft sich daran eigentlich gar nicht so groß halten muss. Auf der anderen Seite ist es natürlich für die Identitätsbildung der Institution Kirche außerordentlich schwierig, wenn da eine gewisse Beliebigkeit reinkommt. Und meine Antwort soll jetzt nicht für das eine oder andere plädieren. Das ist ein Dilemma, in dem solche Organisationen wie die Kirchen stehen. Und das lässt sich eben nicht auf diese Frage zurückführen, auf das Kerngeschäft zurückzukommen. Also das Kerngeschäft wäre ja dann, was sind denn die eigentlichen Werte? Ja, was ist die eigentliche Form von Gemeinschaft? Was müssen wir eigentlich vertreten? Also Konservative würden dann immer sagen, dass man eher auf die konservativen Sätze setzt und die Kritiker der Konservativen würden sagen, wir müssen offen nach allen Seiten sein. Beides ist so dilematisch, dass es innerhalb einer Organisation schwer auszuhalten ist.
Letzte Frage mit der beliebten Anmoderation. Bitte um eine kurze Antwort. Wozu braucht eine Gesellschaft eigentlich Institutionen, die Millionen Menschen verschiedenen Alters aus verschiedenen sozialen Schichten binden? Denn das sind die Kirchen ja.
Also wir sprechen soziologisch von einer Institution der Generalinklusion, wo man eigentlich prinzipiell jeder und jede drin sein kann. Naja, wozu braucht es das? Es ist natürlich eine Form der Mitgliedschaft in gesellschaftlicher Praxis, aber eine pluralistische Gesellschaft wird immer weniger solche Institutionen haben. Vielleicht braucht diese Gesellschaft Religiosität. Das ist ja eine ganz andere Frage. Bis jetzt kennen wir keine Gesellschaft historisch und systematisch auf der Welt, die ganz auf religiöse Kommunikation verzichtet hat. Vielleicht ist das der Ansatzpunkt, an dem man auch über den Wandel des Kirchlichen nachdenken muss.
Sagt der Soziologe Armin Nassé. Mit ihm habe ich über die Entwicklung der Kirchen und die Bedeutung der Kirchen für die Gesellschaft gesprochen. Herzlichen Dank, Herr Professor Nassé.
Sehr, sehr gerne.